Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Vor dem Altar einer kleinen Pfarrkirche im England der 1640er Jahre stand ein einfacher Mann und stellte eine Frage, die viele Empfindungen aufrüttelte. War Jesus wirklich Gott oder nur ein von Gott berufenes, außergewöhnliches menschliches Wesen? Diese Frage, heute für manche eine akademische Debatte, traf damals mitten ins religiöse Selbstverständnis einer Nation. Sie forderte nicht nur theologische Lehrsätze heraus, sondern auch Machtstrukturen. Wer die richtige Lehre bewahrte, durfte Kirchenämter, Universitätsprofessuren und sozialen Einfluss beanspruchen. John Biddle wäre nie ein überzeugendes Bild von Macht gewesen. Er war kein Hofmann, kein hochrangiger Theologe, sondern ein umstrittener Prediger und Publizist, ein Mann mit einer Bibel und einem Gespür für knappe, hartnäckige Fragen. Dennoch veränderte er die intellektuelle Landkarte Englands. In einer Zeit, in der Druckereien florierten, Zensur zusammenbrach und politische Autoritäten sich gegenseitig bekämpften, fanden seine einfachen, aber systematischen Zweifel Öffentlichkeit. Man nannte ihn bald den Vater des englischen Unitarismus. Seine Gegner warfen ihm Ketzerei vor. Warum aber lösten Biddles Gedanken solche Erregung aus und wie gelangten sozinianische Ideen überhaupt nach England? Um das zu verstehen, müssen wir die Kombination aus Reformationserbe, politischer Revolution und transnationalem Gedankenaustausch betrachten, die das 17. Jahrhundert prägte. England nach der Reformation war theologisch nicht homogen. Die anglikanische Staatskirche beanspruchte zwar eine offizielle Ordnung, aber hinter den goldenen Altären brodelte es. Puritaner forderten eine Reinigung von katholischem Brauchtum, Presbyterianer wollten strengere Disziplin und eine Vielzahl von Gruppierungen, von Baptisten bis Quäkern, testete die Grenzen des erlaubten Glaubens. Die hohe Politik mischte sich ein. Die Auseinandersetzungen zwischen König und Parlament eskalierten in den Bürgerkriegen 1642-1651 und führten zu einem Bruch der bisherigen staatlichen Kontrollmechanismen. In dieser Periode verlor die Kirche ihre monopolistische Kanalisationsfunktion für religiöse Diskussionen, Zensur und staatliche Überwachung gerieten vorübergehend in Desorganisation und das gedruckte Wort wurde zur Massenerschütterungswaffe. Gleichzeitig sorgte der internationale Austausch für theologische Impulse. Die sogenannten polnischen Brüder, im anglophonen Bereich als Sozinianer bekannt, hatten im 16. und 17. Jahrhundert ein kohärentes antitrinitarisches System entwickelt, das unter anderem im Rakauer Katechismus formuliert wurde. Ihre Betonung der Vernunft bei der Auslegung der Schrift, die Ablehnung der Prädestinations-, Erbsünden- und Sühnevorstellungen sowie die Bestreitung der Präexistenz Christi bildeten ein geschlossenes theologisches Alternativangebot. Die Druckzentren der Niederlande sowie Händler- und Flüchtlingsnetzwerke ermöglichten es diesen Schriften, die Grenzen Kontinentaleuropas zu überschreiten. In englischen Hafenstädten und unter Studentenkreisen zirkulierten Übersetzungen, Manuskriptkopien und Berichte über die Lehren der polnischen Brüder. Damit erreichte eine neue Form von Religionskritik auch die Insel. In diesem Umfeld wirkte John Biddle. Geboren in einem provinziellen Milieu und theologisch in den gängigen Lernorten seiner Zeit sozialisiert, hatte er die Fähigkeit, lateinische, griechische und biblische Texte direkt zu lesen und zugleich seine Überlegungen in verständlicher Sprache einem breiteren Publikum nahezubringen. Er stellte keine exzentrischen metaphysischen Theorien auf, sondern nahm die zentralen Punkte des Glaubens, wie sie in Liturgie, Katechismen und Predigten gelehrt wurden, und prüfte sie an der Schrift, eine Methode, die den Sozinianern fremd war, aber mit ihnen in der Schlussfolgerung oft übereinstimmte. Die politische Dimension dieser theologischen Fragen darf nicht unterschätzt werden. In einer Gesellschaft, die kirchliche Ordnung und Staatsgewalt eng verband, bedrohte das Infragestellen zentraler Dogmen auch die symbolische Grundlage staatlicher Einheit. Könige, Bischöfe und Parlamentsfraktionen sahen in der Verteidigung des Trinitätsglaubens oft mehr als reine Glaubenswahrheit. Sie sahen Legitimation, gesellschaftliche Kohärenz und moralische Autorität. Deshalb reagierten staatsnahe Institutionen empfindlich, wenn Ideen auftauchten, die den Besitzstand religiöser Lehrherren in Frage stellten. Vor dem Hintergrund eines Krieges um die politische Macht wurde Theologie zur Waffe und zugleich zur Gefahr. Auf der anderen Seite schufen die Umbrüche Räume für Experiment und Dissens. Die Aufhebung strenger Vorgaben für Predigtinhalte, die Umwandlung von Kirchenräumen und die Eruption neuer Gemeinden bedeuteten, dass theologische Debatten direkt in die Wohnstuben, Gasthäuser und Druckereien wanderten. Flugschriften, anonyme Briefe und öffentliche Dispute ließen theologische Fragen populär werden. Für jemanden wie Biddle ergab sich die Möglichkeit, nicht nur akademische Kollegien anzusprechen, sondern eine wachsende Zahl von Laien, die bereit waren, traditionelle Formeln zu hinterfragen. Die Reaktionen auf solche Herausforderungen folgten konservativen Mustern, aber mit variabler Härte. Bischöfe und traditionelle Lehrmeister suchten den Schutz des Parlaments und, womöglich, der Gesetzgebung. Theologische Verfahren wurden zu juristischen Prozessen. Anklagen wegen Ketzerei, Ausschlüsse aus Ämtern, Verurteilungen und Gefängnisstrafen gehörten zur Palette der Sanktionen. Zugleich setzte sich ein neuer Typ von Debatte durch, schriftliche Disputationen, in denen Behauptungen, Gegenbehauptungen und Widerlegungen ausgetauscht wurden. Dieser literarische Kampf erlaubte es streitbaren Denkern, ihre Argumente systematisch zu entfalten und über Jahre hinweg ein Publikum zu gewinnen. In diesem komplexen Terrain erschien John Biddle als eine Figur, die nicht nur provozierte, sondern systematisch argumentierte. Er verband die ernste, manchmal trockene Methode der Textkritik mit einer klaren Sprache und einem Gespür für die dramatischen Konsequenzen seiner Positionen. Seine Gegner sahen in ihm jedoch weniger einen Diskussionspartner als einen Störer des religiösen Friedens, jemanden, dessen Fragen Gemeinschaften destabilisieren konnten. Die englische Erfahrung war dabei nicht isoliert. Auf dem Kontinent hatten die Socinianer bereits institutionelle Antworten auf Verfolgung entwickelt, Netzwerke von Druckern und Übersetzern aufgebaut und theologische Programme vorgelegt, die sich auf natürliche Theologie und die Vernunft stützten. Dass diese Ideen England erreichten, ist keine bloße Fußnote. Es zeigt, wie frühneuzeitliche Religiosität zunehmend transnational wurde. Religiöse Grenzen verliefen nicht mehr allein entlang nationaler Kirchengrenzen. Händler, Studenten, Flüchtlinge und Drucker überfluteten die Schotten der nationalen Heterodoxie. So entsteht das Bild einer Epoche, in der Mut, Druckerpresse und ungiftige Skepsis zusammentrafen. Biddle trat nicht in einem Vakuum auf, er stand auf dem Schulterschluss lateinischer, niederländischer und polnischer Gelehrter, aber auch auf der Breite eines englischen Publikums, das bereit war, alte Formeln zu prüfen. Sein Wirken wird oft als Katalysator gesehen. Er brachte Fragen in die öffentliche Debatte, die zuvor innerhalb gelehrter Zirkel geblieben wären. Die Strafverfahren gegen ihn machten deutlich, wie prekär der Balanceakt zwischen Ordnung und Meinungsfreiheit war. Genau an dieser Stelle lässt sich erkennen, warum seine Thesen so aufgeladen waren. Es ging nicht nur um abstrakte Lehren über die Natur Gottes, es ging um die Deutung von Schrift, um die Legitimation öffentlicher Autorität und um die Grenzen dessen, was in einer politisch zerrissenen Gesellschaft geduldet werden durfte. Biddles Stimme traf auf eine Zeit, die bereit war zuzuhören und zugleich entschlossen, Abweichungen zu bestrafen. Diese doppelte Dynamik formte die Auseinandersetzungen, die England in den folgenden Jahren prägen sollten. John Biddle formulierte seine Thesen nicht als bloße Provokation, sondern als bewusst, textnahe, schriftorientierte Argumentation. Er behauptete nicht, etwas Neues erfunden zu haben, sondern nahm die Bibel ernst, wörtlich, grammatisch und im unmittelbaren Kontext und zog daraus andere Folgerungen als die Mehrheitslehre. Drei thematische Zentren lassen sich bei ihm und den ihm nahestehenden unitarischen Denkern klar unterscheiden. Die Ablehnung der Dreieinigkeitslehre, die Verneinung einer Präexistenz Christi sowie die kritische Haltung gegenüber Erbsünde und stellvertretender Genugtuung. Bei jedem dieser Punkte griff Biddle auf eine Kette von Schriftstellen zurück. Wir folgen hier seiner Methode, nennen die Verse und erklären, wie er und seine Vorgänger sie verstanden. Antitrinitarismus, welche Verse führten Biddle an und wie erklärte er sie? Zu seinen Kernbelegen gehörten Texte, die die Einzigkeit Gottes betonen und die klare Unterscheidung zwischen Vater und Sohn hervorheben. Deuteronomium 6,4, Höre Israel. Der Herr, unser Gott, der Herr ist einer, stand für ihn als fundamentale Aussage der jüdischen Gotteslehre. In ihrem grammatischen und literarischen Zusammenhang betont sie die Einzigkeit JHWHs, ohne eine ontologische Dreigliedrigkeit zu implizieren. Jesaja Kapitel 44, Vers 6, so spricht der Herr, der König von Israel, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott, verstärkte diese Eins-Gott-Formel und diente Biddle als Hinweis auf einen monotheistischen Kern, den Jesus nicht aufhob. Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29, das erste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer, führte ähnliche Einsichten wie Deuteronomium vor Augen. Biddle betonte den jüdischen Rahmen und argumentierte, dass das Neue Testament diesen Monotheismus nicht aufhob. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen, war für ihn besonders aussagekräftig. Jesus spricht hier vom allein wahren Gott und unterscheidet zugleich sich selbst als den du gesandt hast, eine grammatische Trennung, die Biddle als theologische Trennlinie las. 1. Korintherbrief Kapitel 8, Vers 6, für uns gibt es aber nur einen Gott, den Vater und einen Herrn Jesus Christus, zeigte nach Biddles Lesart eine funktionale Unterscheidung, Gott als Quelle und Jesus als Herr in der Missions- und Heilstaat. Jakobusbrief Kapitel 2 Vers 19, du glaubst, dass es einen Gott gibt, du tust wohl, die Dämonen glauben auch, illustriert für ihn, dass der Glaube an einen Gott grundlegend bleibt und nicht automatisch die Vergöttlichung Jesu impliziert. Weitere Verse, die Biddle anführte, sprechen die Abhängigkeit Jesu vom Vater an. Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 28, der Vater ist größer als ich. Matthäus Evangelium Kapitel 26 Vers 39, Jesu Gebet, Vater, wenn du willst, zeigen nach ihm das Unterordnungsverhältnis. 1. Korintherbrief Kapitel 15 Verse 27 bis 28, wenn ihm dann alles unterworfen sein wird, wird auch der Sohn selbst sich dem Sohn unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Interpretierte Biddle so, dass Christus am Ende selbst der Herrschaft Gottes unterstellt wird. Ein Hinweis auf ontologische Differenz statt Wesenseinheit. Demgegenüber führen Trinitarier oft Stellen an, die eine Nähe oder Identität zwischen Vater und Sohn betonen. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 28. Thomas, mein Herr und mein Gott. Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 9, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 3 bis 8, wo göttliche Titel und Ewigkeit zugeschrieben werden. Biddle antwortete, indem er Kontext, Grammatik und die Entwicklung biblischer Rede prüfte. Johannes 1 liest er in erster Linie als christologische Verkündigung über das Kommen des Wortes in Fleisch, Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14, nicht als ontologische Annahme einer immerwährenden, identischen Gottheit Jesu. Thomas Ausruf Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 28 ließ sich nach Biddle im Kontext der Aufforderung Jesu, nicht ungläubig zu sein, als anerkannte Ehrung deuten, nicht als metaphysische Aussage über Wesenheit. Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 9 und Hebräer 1 wertete er als theologische Überhöhung, die die Praxis der frühen Kirche reflektierte, ohne zwingend eine philosophische Wesensgleichheit zu begründen. Diese methodische Vorsicht, Kontext, Sprachgebrauch, literarische Funktion kennzeichnete seine exegetische Strategie. Präexistenz Jesu, die Rakauer Tradition, erklärte Christus oft als ein übernatürlicher Logos, der vor der Schöpfung vorhanden sei. Gegen diese Lesart zog Biddle Texte heran, die Geburt, Entstehung und Sendung Jesu betonen. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, signalisierte für ihn eine Geburt des Wortes in der historischen Person Jesu. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, las er nicht als Beleg einer ewigen Existenz, sondern als Rangbezeichnung. Erstgeborener meint vorrangige Stellung, nicht notwendigerweise zeitliche Vorexistenz. Römerbrief Kapitel 1 Verse 3 bis 4, geboren aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und bestimmt Sohn Gottes in Macht, verbindet nach Biddle Geburt und Ernennung, Exaltation, nicht ewige Gottheit. Trinitarier beriefen sich auf Verse, die eine präexistente Rolle zuschreiben. Johannes Evangelium Kapitel 1 Verse 1 bis 3, das Wort ist bei Gott und ist Gott, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 11, Christus in göttlicher Gestalt, der sich entäußerte, Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 2 bis 3, Gottes Sohn als Mittler der Schöpfung. Biddles Antwort zielte auf die Spannung zwischen christologischer Sprache und historischer Darstellung. Philipperbrief Kapitel 2, Vers 6 FF. Beschreibt einen Kenosis-Prozess, ein vorübergehender Abstieg? Johannes Evangelium Kapitel 1, Verse 1 bis 3 kann literarisch auch christologisch gebraucht werden, ohne metaphysische Schlussfolgerungen über die hypostatische Identität zu ziehen. Die Rakauer Katechismusautoren wie Fausto Sozzini hatten hier eine ähnliche Strategie. Sie betonten die historische Menschwerdung und deuteten präexistente Formulierungen eher funktional als ontologisch. Erbsünde und Sühne. Der dritte große Diskussionsstrang berührte die Frage, ob Menschen durch ein Erbsündenprinzip schuldhaft sind und ob Christi Tod als strafende Stellvertretung zu verstehen ist. Biddle und die Sozzinier wandten sich gegen die Vorstellung kollektiver Erbschuld. Sie zogen alttestamentliche Texte Ezechiel Kapitel 18, Vers 20, die Seele, die sündigt, sie soll sterben, der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen, heran, um individuelle Verantwortlichkeit zu betonen. Ebenso zitierten sie Hesekiel 33 und andere Texte, die direkte Rechenschaft fordern, nicht erbliche Schuld. Römerbrief Kapitel 5, Verse 12 bis 21, ein klassischer Text für Erbsünde, bleibt unumstritten in seiner Aussagekraft, Paulus vergleicht Adam und Christus. Biddle und andere lasen Paulus jedoch in einem ethisch-typologischen Sinn. Adam als Typus, dessen Fehlverhalten das menschliche Leben in eine Lage der Sterblichkeit und Sündennatürlichkeit brachte. Christus wirkt als neuer Typus und bringt die Möglichkeit der Rechtfertigung. Sie wandten sich damit nicht vollständig gegen Paulus, wohl aber gegen die systematische Lehre von vererbter Schuld, die über Generationen hinweg persönliche Verantwortung negierte. Zur Sühnetheorie zitierten Trinitarier Verse, Römerbrief Kapitel 3, Vers 25, Gott hat ihn hingestellt als einen Versöhnungsort durch den Glauben an sein Blut, oder 1. Korintherbrief Kapitel 15, Vers 3, Christus starb für unsere Sünden nach den Schriften, um stellvertretende, strafausgleichende Lesarten zu stützen. Sozinianer und Biddle reflektierten diese Verse anders. Sie sahen in Christus Tod vor allem eine wirksame Demonstration göttlicher Gerechtigkeit und Liebe, die die Menschen zur Umkehr bewegt, eine exemplarische oder moralische Wirkung. Sie beriefen sich Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde, und auf die wiederholte biblische Betonung von Buße und Umkehr als Reaktion auf Gottes Erlösungsrede. Fausto Sozzini hatte in Schriften wie De Jesu Christo Servatore die Sühne problematisiert und argumentiert, dass Gott nicht durch Strafe für zornige Schiedsrichterlaune befriedigt werden müsse, vielmehr sei die Lehre Christi ein Mittel, Menschen zu verändern. Biddle übernahm diese ethisch-pragmatische Auslegung und verband sie mit einer vernunftbasierten Exegese. Wenn Gottes Gerechtigkeit und Liebe verstandene Prinzipien sind, dann wirkt das Leben und Sterben Christi als Demonstration göttlicher Wesenheit, nicht als juridischer Handel. Historische Exegese und Methode, Lelio und Fausto Sozzini sowie die Rakauer Katechismusautoren legten schon im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert eine systematische, schriftorientierte, vernunftbetonte Theologie vor. Ihre Methode war nicht bloß polemisch, sondern argumentativ. Sie sammelten Passagen, verglichen Sprachgebrauch, berücksichtigten jüdische Schrifttradition und suchten kohärente Interpretationen. Biddle adaptierte diese Methodik auf den englischen Diskursraum. Er übersetzte, zitiert und stellte Fragen. Wenn das Alte Testament immer wieder allein einen Gott behauptet, wie kann dann das Neue diesen Monotheismus umgehen? Wenn Paulus über Christus als Erstgeborenen spricht, meint er dann tatsächlich eine metaphysische Vorexistenz oder eine rechtliche Vorrangstellung? Diese modularen, textgebundenen Fragestellungen machten seine Argumentation knapp, fordernd und, für viele Gegner, gefährlich. Seine theologische Courage lag weniger in originellen Lehrsätzen als in konsequenter Verfolgung einer Methode. Schrift vor Dogma, Grammatik und Kontext vor metaphysischer Spekulation, Vernunft als Norm in der Auslegung. Diese Haltung verband ihn mit den Rakauern, den niederländischen Druckerzentren und einem transnationalen Netz freier Studien. Die theologische Analyse zeigt also, dass Biddle nicht einfach ein Atheist der Gottheit Christi war, wie ihn manche seiner Zeitgenossen abfällig nannten, sondern ein sorgfältiger Exeget, der klassische Bibelstellen in neuen Verbindungen las. Seine Gegner warfen ihm dennoch fehlende Ehrfurcht und Unterminierung kirchlicher Ordnung vor. Seine Befürworter begrüßten die Nachdenklichkeit über fundamentale Glaubensfragen. Die Diskussionen, die daraus folgten, waren kein bloßer theologischer Fernkampf, sondern litten und lebten in Parlamentssälen, Gemeinderäumen und Druckereien. Die unmittelbaren Reaktionen auf Biddles Thesen fielen heftig aus. Kirchliche Autoritäten diagnostizierten Unruhe und Ketzerei, politische Stellen sahen Gefährdung öffentlichen Friedens. Beides führte zu juristischen Schritten. Biddle wurde mehrfach angezeigt, angeklagt und kurzzeitig inhaftiert. Seine Schriften wurden beschlagnahmt oder verboten.
Diese Maßnahmen folgten einer älteren Tradition. In England waren theologische Abweichler schon vorher mit Suspendierung, Amtsenthebung oder Geldstrafen konfrontiert worden. Doch das politische Klima der Revolutionsjahre machte die Verfolgung ambivalent. Der Zerfall früherer Zensurmechanismen erlaubte gleichzeitig mehr Stimme, als das Rechtsschutzgefüge jedoch wieder einschränkte. Die öffentliche Debatte fand ihren Ausdruck in Pamphletkriegen. Gegner wie die etablierten Presbyterier oder anglikanische Apologeten reichten theologische Polemik, theologische Gebete und juristische Denunziationen ein. Biddle und seine Freunde antworteten mit Schriften, die systematisch Argumente sammelten und populär erklärten. Die Druckerpressen in London, in den Niederlanden, in den Hafenstädten spielten eine Schlüsselrolle. Sie multiplizierten Ideen über nationale Grenzen hinweg.
Die Rakauer Katechismusübersetzungen und Sozzini-Schriften kursierten unter englischen Lesern und lieferten Argumentationshilfen. Diese Kontroversen erzeugten zwei langfristige Effekte. Erstens schärften sie die Diskussion um Gewissensfreiheit in England. Die Frage, wer darf von Gott sprechen, bekam eine neue Dimension. Ging es um die öffentliche Ordnung oder um die individuelle Glaubensverantwortung? Biddles Fälle lieferten Material für spätere Debatten um Toleranz, in denen Denker wie John Locke, wenngleich mit Vorbehalten, argumentativ anknüpften. Zweitens legten die Konflikte die Keime einer englischen unitarischen Tradition. Aus den verstreuten Lesern und Verfolgern wuchsen im 18. Jahrhundert organisiertere Gemeinden, die das theologische Erbe Biddles weitertrugen. Joseph Priestley und Theophilus Lindsay sollten später diese Linie aufnehmen und erweitern. Nicht alle Reaktionen waren rein repressiv. Manche lokale Gemeinden nahmen Biddles Fragen zum Anlass, ihre eigene Verkündigung zu prüfen. Prediger sahen sich gezwungen, biblischere Begründungen zu liefern und Laien begannen, intensiver in Bibelstudien einzutreten. Die Folge war eine Popularisierung exegetischer Praxis, nicht nur bei Gelehrten, sondern auch in der Breite des Volkes. Die Kontroversen blieben scharf. Biddles Gegner warfen ihm vor, er zerstöre die Sakramente, die Liturgie und damit die soziale Kohärenz. Seine Befürworter hielten entgegen, er verteidige die Schrift gegen philosophische Überformungen. Aus heutiger Sicht lässt sich sehen, wie sehr die Debatte um John Biddle England in ein weites Feld von Religionsfreiheit, Druckfreiheit und konfessioneller Identität führte. Ein Feld, das in den kommenden Jahrzehnten weiter bearbeitet, verschoben und politisch ausgehandelt werden sollte. John Biddle starb 1662, aber seine Fragen blieben lebendig.
Die unmittelbare Nachwirkung ließ sich nicht in einer schnellen Bekehrung messen. Sie wirkte eher wie ein tropfenweiser Prozess, der über Jahrzehnte hinweg Institutionen, Gesetze und geistige Gewohnheiten veränderte. Zwei Linien lassen sich besonders deutlich verfolgen: die Entstehung einer englischen unitarischen Identität und der Beitrag der Biddleschen Fragestellung zur langsamen Entwicklung von Gewissensfreiheit und kritischer Bibelauslegung. Auf theologischer Ebene ist Biddle die Figur, die Brücken schlug. Er übernahm und popularisierte exegetische Strategien, die zuvor in den Schriften der Rakauer Brüder und in niederländischen Druckerwerken formuliert worden waren. Anders als viele Kontinentaltheologen suchte er die Auseinandersetzung mitten in der englischen Öffentlichkeit, in Predigten, in Briefen, in Broschüren. Diese Praxis half, antitrinitarische Anschauungen aus dem Exil und den gelehrten Zentren in die Alltagssprache einer wachsenden Leserschaft zu bringen. Aus verstreuten Lesern wurden über Generationen hinweg Korrespondenzen, Hauskreise und schließlich feste Gemeinden. Die institutionalhistorische Fortsetzung fand im 18. Jahrhundert statt. Theophilus Lindsay gründete 1774 die Essex Street Chapel in London, die oft als erste organisierte unitarische Gemeinde Englands gilt. Joseph Priestley, Chemiker und Theologe, formte das intellektuelle Profil dieser Gemeinden, indem er Naturwissenschaft, politische Reformideen und eine radikale Religionskritik verband. Priestleys Schriften, Predigten und sein Wirken als Gemeindeleiter verbreiteten eine unitarische Mischung aus rationaler Bibelauslegung, Betonung der moralischen Wirkung Christi und Einsatz für soziale Reform. Die Entstehung dieser Netzwerke war kein unmittelbares Echo auf Biddle allein, aber ohne die zuvor gesäten Fragen nach der Einheit Gottes, nach der historischen Natur Christi, nach der Rolle der Vernunft in der Theologie, hätten sich weder Priestley noch Lindsay so leicht auf einen bestehenden Diskurs stützen können. Auf rechtlicher und politischer Ebene wirkte Biddles Fall als frühes Testverfahren für den Umgang des Staates mit religiösem Dissens. In seiner Lebenszeit führten Anklagen gegen ihn zu Verurteilungen und kurzen Haftstrafen. Seine Publikationen verschwanden aus öffentlichen Regalen. Doch die Debatten, die seine Prozesse auslösten, blieben. Sie flossen in die breiteren Diskussionen über Zensur, Strafgesetzgebung und Gewissensfreiheit ein. Diese Auseinandersetzungen hatten langfristige Folgen. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert veränderte sich die parlamentarische Praxis gegenüber religiösem Andersdenken allmählich. Ein markantes Symbol dieser Entwicklung ist die Doctrine of the Trinity Act von 1813, mit der das Leugnen der Dreieinigkeit nicht länger strafrechtlich geahndet wurde. Der Weg dorthin war lang und mit Rückschlägen gepflastert, die Toleranz blieb selektiv und viele gesetzliche Schranken gegen Dissenters existierten bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, doch die Richtung war verändert. Auch kulturell und intellektuell hinterließ Biddles Haltung Spuren. Seine Betonung der Schriftkritik und der Vernunft in theologischen Fragen passte zu den größeren Strömungen der Aufklärung. Unitare engagierten sich in Bildung, Philanthropie, wissenschaftlicher Forschung und politischem Liberalismus. Richard Price etwa, ein unitarischer Prediger und Philosoph, prägte die Debatten um Revolution, Menschenrechte und Reformen. Seine Gedanken fügten sich in ein transatlantisches Netzwerk, das auf beiden Seiten des Atlantiks Einfluss gewann. Joseph Priestley wiederum verband chemische Forschung mit theologischer Argumentation und machte deutlich, wie naturwissenschaftliche Welterklärungen in die theologische Imagination eingreifen konnten. Die Ausstrahlung reichte bis nach Übersee. Englische Unitärer und ihre Schriften beeinflussten amerikanische Religionslandschaften. In New England entwickelte sich eine reformierte unitarische Bewegung, deren bekanntester Vertreter William Ellery Channing im frühen 19. Jahrhundert theologische Wege weiterzog, die in England Jahrzehnte zuvor begonnen hatten. Die amerikanische Version nahm politische Dimensionen an, indem sie republikanische Ideale, bürgerliche Moral und religiöse Mäßigung verband. Nicht zuletzt veränderte Biddles Hinterlassenschaft das theologische Selbstverständnis von Laien. Seine methodische Konsequenz, die Verpflichtung, die Schrift zu lesen, zu analysieren und mit Vernunft zu prüfen, regte eine Praxis an, die Predigt, Katechese und private Bibelstudien anspruchsvoller machte. Die Folge war ein steigendes Interesse an Originalsprachen, an Kommentaren und an einer historisch-kritischen Annäherung, die später aufgeblüht ist. Damit trug Biddle indirekt zur Entstehung einer kulturintellektuellen Öffentlichkeit bei, in der Bibelauslegung nicht länger exklusiv in den Händen einer Klerikerkaste lag. Die historische Bewertung bleibt ambivalent. Für konservative Zeitgenossen war Biddle ein Unruhestifter, dessen Lehren Gemeinschaften aushöhlten. Für die Nachwelt jedoch bildet er einen wichtigen Ankerpunkt einer langen Entwicklung, die von konfessioneller Pluralität, von Religionsfreiheit und von einer kritischen, vernunftbetonten Theologie geprägt ist. Seine Bedeutung liegt weniger in der Formulierung eines endgültigen unitarischen Systems als in der hartnäckigen Beharrung auf einer Methode, die Bibel als Maßstab, die Vernunft als Urteilsinstanz und die Bereitschaft, alte Formulierungen neu zu gewichten. Wenn wir heute über Biddle nachdenken, sehen wir ihn nicht als bloßen Vorläufer einer späteren Denkrichtung, sondern als Katalysator eines kulturellen Wandels. Sein Wirken zeigt, wie theologische Fragen politische, juristische und gesellschaftliche Konsequenzen bekommen und wie der Schritt von der privaten Skepsis zur öffentlichen Debatte lange Perspektiven eröffnen kann. Die kleinen Gemeinden, die Essex Street Chapel, die Schriften Priestleys, die parlamentarischen Reformen, all das sind Spuren einer Entwicklung, in der Biddles Fragen einen frühen, unauslöschlichen Platz einnehmen. Das war der Sozinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf sozinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.